Lasst die Kinder zu mir kommen, sagt Jesus, und werdet wie die Kinder. Dieses kindliche Vertrauen in unseren himmlischen Vater, wir brauchen es. Wir brauchen es mehr als alles andere. Bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich mich noch einmal kurz niederknien und Gott in besonderer Weise einladen. Die Gemeinde darf gerne sitzen bleiben dazu. Ich habe eine Frage. Was ist das größte Anliegen Gottes? Was ist das größte Anliegen Gottes? Hat Gott überhaupt ein Anliegen? Natürlich. Was ist das größte Anliegen Gottes? Eine Idee? Danke, das war schon die Antwort. Es geht um die Rettung von Seelen. Genau das ist der Punkt. Das ist ja der Grund, warum Jesus kommt. Das ist ja der Grund des Erlösungsplanes. Das ist ja der Grund des Evangeliums. Das ist ja der Grund überhaupt, warum Gott irgendetwas getan hat. Es geht um die Rettung von Menschenseelen. Wir leben in den letzten Stunden dieser Weltgeschichte. In Offenbarung 18, Vers 10 wird uns, Vers 10 wird uns gesagt, wehe, wehe Babylon, in einer Stunde ist dein Gericht gekommen. Und diesbezüglich schreibt Ellen White, es wird so schnell, so rapide gehen am Ende, dass wir unseren Augen nicht trauen werden, was da geschieht. Jesus sagt, wachet. Es wird eine Zeit kommen, finden wir in 1. Thessalonicher, wo Paulus darüber spricht, wo sie sagen werden, und wir stehen kurz davor, die Bewegungen, die Kräfte der Ökumene sind so gewaltig und massiv, und es wird eine Zeit kommen, wo sie sagen werden, Friede, es ist keine Gefahr, es ist alles gut. Wir steuern auf ein tausendjähriges Friedensreich hin, wir steuern auf das hin, es wird alles wieder gut, und wir stehen kurz davor, und diese Worte klingen in den Ohren, wenn du in der Bibel liest, wie sie sagen werden, Friede, Friede, es ist keine Gefahr, und in dem Augenblick wird das Verderben über sie kommen. Und er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht, sagt Jesus. Wir sehen, was in dieser Welt geschieht. Wir können es nicht leugnen. Viele hätten sich gewünscht, vor Jahrzehnten das zu sehen, was wir heute sehen. Ganz Australien brennt, das muss man sich mal vorstellen. Da geht es nicht um zwei Büsche. Die halbe Nation rennt weg vor Flammen. In Taiwan spülen die Fluten ganze Dörfer, ganze Häuser, alles weg. Überall, wo du nur hinguckst, es hört nicht mehr auf, es reißt nicht mehr ab. Und Jesus sagt, wenn ihr das alles seht, dann könnt ihr so langsam, aber sicher eure Häupter erheben. Denn das sind die Vorboten der Wiederkunft. Und was tun wir am Ende der Zeit? Stehen wir da und warten, bis Jesus kommt? Däschen Tee in der Hand? Naja, gucken wir mal, heute nicht, morgen nicht, vielleicht, irgendwann mal wird er ja kommen. Was ist unsere Aufgabe? Was ist die Aufgabe der Gemeinde Gottes? Und genau das ist das Anliegen, was Gott hat und was er seiner Gemeinde auch als Hauptanliegen, als Herzensanliegen übergeben hat und übergeben möchte. Die Rettung von Seelen, die Rettung von Menschen. Wie wichtig ist ein Mensch für Gott? Ich möchte mit einer kleinen Geschichte beginnen. Sagt euch Richard Wurmbrand etwas? Richard Wurmbrand war ein evangelisch-lutheraner Pastor, der ist 1909 in Rumänien geboren und 2001 gestorben. Und er hat sich sehr stark eingesetzt für die verfolgten Christen in dem Land. Und ihr wisst, alle die aus kommunistischen Ländern kommen oder auch vielleicht mal darüber gelesen oder informiert sind, im Kommunismus war es nicht so einfach mit dem Glauben. Und dieser Richard Wurmbrand hat sich in Rumänien sehr stark für verfolgte Christen eingesetzt. Und da geht es speziell um die evangelikalen Christen dann eben auch. Also die orthodoxe Kirche, die stand ja fest, ne? Wie ein Fels dort, die wurde nicht angetastet. Aber Baptisten, Adventisten, Pfingstler, egal was, die wurden schwer unter die Lupe genommen und verfolgt. Und er hat es sich zum Ziel gesetzt, sich für diese Menschen einzusetzen, für diese Christen. Und er war ein begnadeter Pastor, der das Evangelium mit Leib und Seele, mit aller Kraft verkündigt hat. Es war eines Tages, an einem Sonntag, da hatte er 3 Predigten gehabt und noch einige Seelsorgergespräche. Und er war gegen Abend ziemlich fertig. Er geht heim, isst und legt sich hin. Und es war die Zeit, es war um 1945 war es, und da war, nach dem Ende des Krieges, und da waren circa 1 Million russische Soldaten nach Rumänien einmarschiert, nach dem Krieg. Ihr wisst ja, die Besetzung der Zonen und alles kam ja dann nachher. Rumänien war voll mit russischen Soldaten. Und er legt sich hin an diesem Abend und kann nicht einschlafen. Er wälzt sich von rechts nach links und versucht und kann nicht einschlafen. Und auf einmal sagt ihm eine innere Stimme: Steh auf, zieh deinen Mantel an und geh gegenüber von deinem Haus ein paar Straßen weiter in die und die Kneipe. Und er denkt sich, was soll ich denn jetzt um 11 abends in der Kneipe? Ich gehe nicht in die Kneipe, ich trinke nicht, ich was. Und er dreht sich wieder um und versucht es zu ignorieren. Die Stimme sagt ihm nochmal das Gleiche: Steh auf, zieh dich an und geh rüber. Er steht auf, zieht sich an. Seine Frau: Wo gehst du hin? Naja, Gott hat mir gesagt, ich soll jetzt rüber in die Kneipe gehen. Wie, du gehst in die Kneipe? Du hast heute den Leuten die ganze Zeit gepredigt, sie sollen nicht in die Kneipe gehen zum Saufen und jetzt gehst du rüber, oder was ist denn los? Nein, ich gehe nicht hin zum Trinken. Ich habe eine Stimme gehört. Gott hat mir das jetzt ausdrücklich gesagt. Wenn du willst, komm mit. Seine Frau denkt sich, na gut, kann ja kein Fehler sein, ich gehe mit. Zieht sie auch an und geht mit ihm mit. Dort angekommen, war etwa 11 Uhr, circa 11 Uhr abends, sieht er einen russischen Kommandanten, einen Offizier, der mit seiner Pistole in der Kneipe rumfuchtelt, total betrunken, rumfuchtelt und zu den Leuten ruft: ich erschieße euch alle. Und die Leute ganz ängstlich und verstecken sich unterm Tisch und wussten nicht, was sie machen sollen. Und der Richard Wurmbrand steht so in der Tür und sieht, okay, und er konnte Russisch sprechen. Alle anderen dort drin in der Kneipe nicht, aber er, der Richard, konnte Russisch. Geht auf ihn zu und spricht ihn an auf Russisch. Und in dem Moment wird er etwas ruhiger. Einer, der in seiner Sprache mit ihm spricht, und wird für einen Moment ruhiger, aber nicht lange. Nach einer Minute fuchtelt er weiter rum und geht zum Wirt und sagt: Nochmal eine Flasche Wein her. Und der Wirt: Nein, ich kann ihm nichts mehr geben. Der hat schon 3 Flaschen Wein getrunken oder 4. Ich kann dem nicht noch eine geben. Der: Gib her, sonst erschieße ich dich auch. Und ganz wild und närrisch und irgendwas wie besessen. Der Richard sagt zum Wirt: Hör zu, gib ihm noch eine Flasche. Ich setze mich jetzt zusammen mit meiner Frau und ihm an diesen Tisch und dann werde ich den Rest mit ihm klären. Und sie setzen sich hin. Der Richard sagt: Komm, setz dich hin. Hier an dem Tisch ist noch eine Flasche Wein. Und er setzt sich hin, beruhigt sich, geht zum Wirt, nimmt 3 Gläser, stellt sie alle hin und füllt sie alle auf und schiebt eins dem Richard, seiner Frau, und eins er. Und er trinkt seins gleich leer, macht wieder eins rein, trinkt es wieder leer. Und er sagt: Er trinkt ja nicht. Nein, nimm das ihre und trinkt ihr auch gleich leer. Und der konnte trinken, sagt der Richard. Sowas hat er noch nie gesehen im Leben, wie Wasser. Und zwischendurch stand er wieder auf und fuchtelt mit der Pistole und bedroht die Leute und sagt: Ich erschieße euch alle, ihr seid nichts wert. Und Richard geht wieder hin und zieht ihn wieder zurück. Und dann hat er gebetet, der Richard, so innerlich gebetet und sagt: Gott, ich weiß jetzt, warum du mich hergeführt hast, aber jetzt musst du mir auch zeigen, was ich genau tun soll. Und er beginnt mit ihm zu sprechen und sagt ihm: Ich möchte dir eine kleine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von einem Mann, der steinreich war. Dem hat alles gehört. Alles. ohne Ausnahme. Und dieser Mann hat gesagt, ich verzichte auf das und ich gehe, um die, die nichts haben, die verloren sind, um ihnen zu helfen und sie zu retten. Und er erzählt ihnen die Geschichte von Jesus, der alles, seine ganze Herrlichkeit, alles verlassen hat im Himmel und erzählt sie auf eine Art und Weise und auf einmal beginnt der Offizier zu weinen. Und er weint, der Richard erzählt die Geschichte weiter, wie sehr Jesus diese Menschen geliebt hat, was er alles getan hat und erzählt diese wunderbare Geschichte. Der Offizier weint und nach 10, 15 Minuten ist er fertig und der Offizier sagt, ich weiß, wer du bist, aber du weißt nicht, wer ich bin. Der Richard sagt, wie? Er sagt, ja, du bist ganz offensichtlich ein Pastor, ein Prediger und möchtest mir das Evangelium erzählen, aber soll ich dir was sagen? Ich kenne das Evangelium, ich bin orthodoxer Priester. Wie, du bist doch hier ein Kommandant der russischen Armee und hast hier hunderte, tausende Soldaten unter dir. Wie bist du? Hör zu, sagt er. Als Stalin an die Macht kam, hat über 50.000 orthodoxe Priester hinrichten lassen, umgebracht. Und dann kam ich an die Reihe. Und er hat gesagt, du stirbst oder du wirst für uns arbeiten. Und ich hatte Angst. Ich hatte Angst. Und ich habe mich entschieden, zu leben und für sie zu arbeiten. Als Strafe dafür ließ Gott den Zweiten Weltkrieg kommen. Und ich wurde in dem Zweiten Weltkrieg eingesetzt in ein spezielles Kommando, wo Folgendes geschah. Wir mussten die Christen, die dem Staat nicht treu und loyal sind, aufsuchen, und sie eliminieren. Und dann habe ich Folgendes gemacht, sagt er. Ich habe Leute bekommen, Soldaten, war gleich Offizier, bekam alles, was ich brauchte, alle Waffen und wir gingen los. Und ich sagte, was ich gemacht habe, sagt er. Denen ich über Jahre hinweg das Evangelium gepredigt habe, den ich von der Liebe Gottes erzählt habe, den, die ich getauft habe, denen ich das Brot ausgeteilt habe, die habe ich mit meiner rechten Hand erschossen, einen nach dem anderen. Und es waren nicht Hunderte, es waren Tausende. So viel Blut klebt an meinen Händen, du brauchst mir nichts von Jesus zu erzählen, sagt er. Ich werde so oder so verloren sein, für immer und ewig. Richard sagt, hör zu, glaubst du, dass Gott Sünden vergeben kann? Ja, das glaube ich. Glaubst du, dass er auch dir vergeben kann? Nein. Warum nicht? Du verstehst nicht. Ich habe nicht gesündigt. Ich habe die schwersten Verbrechen begangen, die es gibt. Die ich zu Gott geführt habe, denen ich das Brot ausgeteilt habe, den habe ich im Kopf geschossen. Das habe ich getan. Mir wird niemand mehr vergeben. Und ich werde mir auch in den Kopf schießen und es ist vorbei. Und Richard sagt nein. Und er spricht mit ihm und betet innerlich und spricht mit ihm und betet. Und am Ende bringt er ihn zu dem Punkt, wo er tatsächlich glaubt, dass Gott auch ihm vergeben hat und vergeben kann, wenn er es möchte. Er war danach kein Offizier mehr. Er hat sein Leben wieder Jesus übergeben, aber richtig. Wie viel ist Gott das Leben eines Menschen wert? Eines Menschen, von dem du und ich, wenn wir ihn sehen, in seiner Offiziersuniform, bewaffnet, total betrunken, der die Leute bedroht, der so viele erschossen hat. Was denkst du von so einem Menschen? Wo wird er sitzen im Reich Gottes? Gar nirgends. So denken wir. Keine Chance. Er kommt doch gar nicht da rein. Und dieser Mensch denkt von sich das Gleiche. Aber Gott sucht und sucht und sucht die Menschen. Und wenn wir Gott nicht oder als rechter Arm Gottes in diesem Werk mitmachen, dann wird Gott Steine schreien lassen. Aber er wird die Menschen suchen, um sie zu erlösen. Und ich möchte heute mit euch über die Kraft, die immense Kraft der anhaltenden Fürbitte nachdenken. Was es bedeutet, für andere Menschen einzutreten und sie durch Gebet, durch das, was wir ihnen geben, unsere Zeit, die wir opfern, zu Gott führen dürfen, durch Gottes Gnade. Für die Rettung von Seelen in den Kampf ziehen. Wie kämpfen Christen? Auf den Knien. Und hierbei ist ein Charaktermerkmal enorm wichtig, ihr Lieben. Gott beschreibt sein Volk, sein Endzeitvolk in Offenbarung 14, Vers 12. Und der Text ist uns allen bekannt. Hier ist die Geduld der Heiligen, die da halten die Gebote Gottes und haben den Glauben Jesu. Und hier werden drei elementare Punkte aufs Podest gesetzt. Die zeichnen das Volk Gottes aus. Es ist die Geduld. Sie werden die Gebote halten, nicht haben. Gell? Da steht nicht haben, da steht halten. Das ist ein Unterschied. Die Gebote halten und das nächste, sie haben den Glauben Jesu. Und ich möchte einen Punkt daraus herausnehmen, der ganz elementar ist für die Fürbitte. Hier ist die Geduld. Warum ist Geduld so wichtig? Du beginnst für einen Menschen zu beten. Ein Freund, deine Tochter, dein Bruder, dein Schwager, dein Vater, ein Arbeitskollege, egal wen. Du beginnst für einen Menschen zu beten, um ihn zu Christus zu ziehen. Weil du siehst, er ist auf Abwägen, du siehst, er ist verirrt und so weiter. Frage, was passiert in diesem Moment? Und das ist das, was wir oft vergessen. Ein Mensch, der sich in der Finsternis befindet, im Reich des Satans, und du betest für ihn, dass Gott ihn dort rauszieht. Was macht Satan? Ach so, ja, na klar, hier, nimm. Er wird kämpfen und alles tun, damit dieser Mensch dort nicht rauskommt. Und jetzt passiert die Katastrophe in unserem Leben. Und das muss uns bewusst sein. Wir beten für einen Menschen, der vielleicht, ich weiß es nicht, mit Drogen, Alkohol oder ganz anderen Problemen auf dieser Welt kämpft und gefangen ist von Satan. Und wir beten. Und du betest eine Woche, zwei Wochen, einen Monat, zwei Monate und betest. Und plötzlich, zack, geht's bergab, es wird schlimmer mit ihm. Schon erlebt sowas? Du betest und du denkst dir, das kann doch nicht wahr sein. Ich bete jetzt schon ein halbes Jahr oder so und so lang und es ist schlimmer mit dem Menschen geworden. Warum? Was ist passiert? Ihr Lieben, genau das ist der Punkt. In dem Moment, Satan sieht, dass du betest. Und Satan wird jetzt alles tun, damit er diesen Menschen bricht, damit er dort nicht rauskommt und er wird ihm Steine in den Weg legen, er wird alles Mögliche tun. Und du als Außenstehender siehst, oh, ist schlimmer geworden. Es bringt ja gar nichts zu beten. Ist dir das vielleicht schon mal passiert? Oder es hat keinen großen Wert? Oder was soll ich noch machen? Schau, statt besser wird es schlechter. Und dann passiert die Katastrophe im Leben. Unsere Motivation für diesen Menschen zu beten sinkt und sinkt und sinkt und sinkt, weil die Ergebnisse, die du eigentlich sehen möchtest durchs Gebet, sind nicht da. Es wird schlimmer. Und die Katastrophe ist da. Wir hören bewusst oder unbewusst auf, manchmal für einen Menschen zu beten und überlassen ihn dem Feind. Was sollten wir aber tun in so einer Situation, wenn du siehst, es wird mit einem noch schlechter? Genau das Gegenteil. Du siehst, es wird schlechter, du verdoppelst deine Gebetsanstrengungen und verdreifachst sie. Und du wirst nicht aufhören, nicht eine Sekunde für diesen Menschen zu kämpfen. Habt ihr gewusst, dass Paulus sagt, Gott bewahre mich davor, sei fern von mir, dass ich mich dadurch versündige, dass ich aufhöre für euch zu beten. Interessant. Gott bewahre mich vor dieser Sünde, dass ich aufhöre, für euch zu beten. Die Fürbitte für einen Menschen ist immens. Und wenn du angefangen hast, ihr Lieben, dieser Mensch wird gerettet durch Gott. Natürlich, wenn er selber nicht will und permanent ablehnt, ist eine andere Sache. Es ist sein eigener Wille. Aber solange ein Mensch gefangen ist im Reich Satans, und es sind viele Menschen gefangen, die möchten raus, aber sie wissen nicht wie. Es ist ihnen gar nicht bewusst, dass sie da überhaupt raus können. Oder sie fühlen sich vielleicht teilweise wohl in diesem Leben, aber sie merken nicht, wie Satan ihr Leben Stück für Stück aber sicher zerstört. Und du betest für diesen Menschen und Satan sieht es und er wird ihn brechen wollen. Und was du siehst ist, es geht ihm schlechter. Hör nicht auf, geh doppelt und dreifach ins Gebet für diesen Menschen. Hör nicht auf. Der größte Fehler ist, wenn du aufhörst. Weil dann steht es 1:0 für Satan und es wird auch so bleiben, daran wird sich nichts ändern. Es sei denn, du betest weiter. Das ist der entscheidende Punkt. Nimm jedes Gebet als Antwort auf Satans Anschläge, auf seine Verführungen, auf seine Versuchungen in deinem Leben und im Leben des anderen Menschen. Nimm es als Antwort. Wenn du siehst, der Mensch wird wieder geschlagen, der Mensch erliegt Versuchungen, nimm das Gebet als Antwort darauf und vertraue auf Gott. Vertraue auf Gott. Der Herr, wir hatten das heute Morgen in der Lektion angeschnitten, der Herr wird antworten zu seiner Zeit auf die rechte Weise. Und nicht zu unserer Zeit, wie wir es wollen. Das ist ein Unterschied. Aber das bedeutet es zu vertrauen. Weiterbleiben im Gebet bis zum Ende. Hör nie auf zu beten. Wann beginnt der Herr deine Bitte zu erhören? Frage. Wann? Schaut her, ich möchte euch Text vorlesen. Wir haben es eben gerade dieses Quartal von Daniel und wir werden später, wenn wir dann irgendwann mal bei Daniel 10 ankommen, werden wir dann über den Text wieder stolpern, weil wir ihn genau dort finden. Und der Daniel, der ist so ein bisschen verzweifelt, weil er nicht weiß, was da gerade los ist. Die 70 Jahre sind um und er erkennt die Verheißung Gottes, dass nach 70 Jahren die Gefangenschaft, die Knechtschaft endet und die 70 Jahre sind gerade dabei, jetzt zu Ende zu gehen und er sieht nichts. Er sieht da keine rettende Macht, kein Heer, gar nichts, wo da kommt und irgendwie ein Anzeichen, dass jetzt Babylon fällt und sie werden befreit. Er sieht gar nichts und er betet fest zu Gott. Und dann kommt ein Engel in Vers, Kapitel 10, Vers 12. Da sprach er zu mir, also der Engel, fürchte dich nicht, Daniel. Der Engel kommt zu Daniel. Denn von dem ersten Tag an, da du dein Herz darauf gerichtet hast, zu verstehen und dich vor deinem Gott zu demütigen, sind deine Worte erhört worden. Wann beginnt Gott zu hören? Vom ersten Tag, da du dein Herz darauf gerichtet hast, Verständnis zu erlangen und dich gedemütigt hast vor Gott. Wir beten, ihr Lieben, das setzt sich voraus, dass wir demütig sind beim Gebet. Ein stolzes Herz kann Gott nicht erhören. Denn ein stolzes Herz braucht ja Gott nicht. Wenn ich stolz bin, wenn ich hochmütig, wenn ich egoistisch, egal was, dann brauche ich ja Gott nicht. Aber ein demütiges Herz, wenn ich auf die Knie falle, und zwar auch innerlich, wenn meine Seele auf die Knie fällt, sagt, Herr, ich bin abhängig von dir, ich brauche dich. So ein Herz. Was sagt der Psalmist? Ein zerschlagenes Herz hört Gott gerne. Das ist dem Herrn angenehm. Ein Herz, ein Mensch, der vor ihm kapituliert und sagt, Herr, ich brauche dich. Wie viel habe ich in meinem Leben aus eigener Kraft probiert? Alles zwecklos. Ich brauche dich. Und wann beginnt Gott zu hören? Vom ersten Tag. Jetzt kommt das Problem. Wir Menschen wandeln gerne im Schauen, anstatt im Glauben. Und was sagt Paulus in 2. Korinther 5? Wandelt im Glauben, nicht im Schauen. Wir Menschen neigen dazu, im Schauen zu wandeln. So wie Thomas sagt, Herr, lass mich sehen, ich will sehen. Und Gott sagt, Jesus sagt, Thomas, du hast gesehen. Aber selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Also die im Glauben wandeln, obwohl sie nichts sehen. Und genau das ist der entscheidende Punkt. Wir sind fokussiert auf Ergebnisse. Wir wollen etwas sehen, dass wenn wir beten, sich etwas bewegt. Und wenn wir etwas nicht sehen, dann hören wir vielleicht nach 3 Wochen auf zu beten. Oder nach einem Jahr oder was auch immer. Wir hören auf, wir sehen keine Ergebnisse. Aber Gebet ist nicht ergebnisbasiert. Gebet ist vertrauensbasiert. Ich bete nicht, weil ich jetzt ein Ergebnis haben möchte. Ich bete, weil ich Gott vertraue, dass das Ergebnis zur rechten Zeit in rechter Weise kommen wird. Und deswegen werde ich nie aufhören zu beten. Ihr Lieben, was glaubt ihr? Wie viele Eltern sind ins Grab gelegt worden und haben ihre Kinder nie im Taufbecken gesehen? Aber sie werden sie sehen, wenn Jesus wiederkommt, im Himmel. Weil sich ihre Kinder vielleicht am Grab entschieden haben, vielleicht Jahre danach, den Schritt mit Jesus zu gehen. Und warum? Weil die Eltern nie aufgehört haben zu beten. Sie haben es in ihrem Leben nie gesehen, aber sie haben nie aufgehört. Es gibt nur einen Grund, wo du aufhören sollst zu beten. Das ist, wenn du stirbst. Sonst nicht. Niemals. Ich möchte nicht wissen, wie viele heute von uns hier sitzen, die aufgrund der Gebete anderer da sitzen. Von mir kann ich es behaupten. Und ich möchte nicht wissen, wie viele es sind, die aufgrund von Fürbitte von anderen, die gesagt haben, ich brauche jetzt keine Musik hören, kein Radio, kein Film, kein Fernsehen, ich möchte jetzt einfach auf die Knie gehen und für meine Schwester oder für meinen Bruder oder für meinen Schwager oder beten. Wie können wir eine Erweckung erwarten, wenn wir morgens lieber die Boulevardzeitung aufschlagen, anstatt das Wort Gottes? Wie können wir eine Erweckung erwarten, wenn wir abends lieber vorm Fernseher sitzen und uns zwei Filme am Stück reinziehen, anstatt zu sagen, hey, den mache ich jetzt aus und gehe auf die Knie in mein Zimmer? Wie können wir eine Erweckung erwarten, wenn wir es zugelassen haben, dass der Zeitgeist den Heiligen Geist überrollt, in unserem Leben und auch manchmal in der Gemeinde? Ihr Lieben, wir müssen zurück zu dem, zu der Quelle der Kraft. In der Bibel haben wir ein interessantes Beispiel für Fürbitte. Die Geschichte von Hanna und Elkana sagt euch etwas. Hanna und Elkana befinden sich im 1. Samuel, gleich am Anfang geht's los. Und interessant ist in diesem Zusammenhang, der Elkana, der war ja ein Levit aus dem Geschlecht der Kahatiter, sprich, er war ein direkter Nachkomme aus der Linie Moses und Aarons. So, in dieser Zeit gab es da schon einen Tempel? Nein. Es war noch die Stiftshütte. Und wo war die? Sie war in Silo. Also Jerusalem war noch nicht der Anbetungsort, es war Silo und dort war die Stiftshütte. Das war das damalige Jerusalem. Und sie gingen jedes Jahr hoch nach Silo, um dort dem Herrn ein Fest zu feiern. Ich gehe davon aus, es war das Passafest, also das größte Fest der Juden. Sie gingen jedes Jahr einmal hoch, Elkana und Hanna. Warum? Was macht Elkana zu Hause? Dort in, ich glaube, in Rama hat er gewohnt mit der Hanna. Was macht er in Rama, wenn er doch Priester ist und muss an der Stiftshütte dienen? In Silo. Ellen White schreibt darüber. Zu dem Zeitpunkt war der Gottesdienst, das Heiligtum, der ganze Apparat hat nicht funktioniert. Es war alles korrupt, es war alles lasch, es war nichts, keine Kraft mehr drin, weil die damaligen Priester gefallen waren, viele. Und zu der Zeit lebte Eli und seine Söhne. Und ihr wisst genau Bescheid, seine Söhne. Und sie hatten auf Elkana verzichtet und haben gesagt, du kannst bleiben, wo du bist, wir brauchen dich nicht. Das war der Grund, warum Elkana nicht dort, sonst wäre Elkana auch dort gewesen. Und sie ziehen jedes Jahr hinauf nach Silo zum Passafest. Was begehrte Hanna in ihrem Herzen? Ein Kind. Elkana hatte einen Fehler gemacht. Als Priester und Levit, der die Geschichte Israels kennt, glaubt ihr, er kannte die Geschichte von Abraham? Aber selbstverständlich. Er kannte Sarah? Aber selbstverständlich. Er wusste, was dort war. Und was hat Elkana gemacht? Er hat die Geschichte kopiert und hat sie in seinem Leben angewandt. Sarah konnte keine Kinder bekommen. Abraham kommt auf die glorreiche Idee, also beziehungsweise Sarah und Abraham bestätigt sie, indem er das tut und es annimmt. Er kommt auf die glorreiche Idee, Gott zu helfen. Durch eine Magd. Genau das tut Elkana. Hannah kann keine Kinder bekommen. Er nimmt sich eine Frau namens Penina und zeugt Kinder mit ihr, damit er Nachkommen hat. Ellen White sagt, wegen seines Unglaubens hat er es gemacht, genau wie Abraham in diesem Moment. Er ist schwach geworden. Er hat Gott nicht mehr vertraut. Für einen Moment Schwäche kann Folgen für dein ganzes Leben haben, kann Folgen haben, die verheerend sind. Weil, schaut mal her, was jetzt passiert. Müssen wir zu Samuel gehen. Nochmal zur Frage, was begehrte Hannah in ihrem Herzen? Ein Kind. Wofür war dieses Kind? Oh, ich will ein Kind für mich, mein Kind, gebe ich niemandem? Nein. Sie wollte ein Kind für den Herrn. Ein Kind, das sie dem Herrn weiht. Sie wollte also einen Menschen für Gott. Und sie betet darum. Und sie betet und sie betet. Und jedes Jahr zieht sie hoch auf das Fest. Wie ging es ihr auf dem Fest? Ich lese euch kurz vor, 1. Samuel 1. Und ihre Widersacherin reizte sie sehr mit kränkenden Reden, um sie darüber zu erzürnen, dass der Herr ihren Mutterleib verschlossen hatte. Ihre Widersacherin war Penina. Sie reizte sie sehr mit kränkenden Reden und erzürnte sie. Sie hat sie bis aufs Äußerste fertig gemacht. Und so ging es Jahr für Jahr. So oft sie zum Haus des Herrn hinaufzog, kränkte jene sie so, dass sie weinte und nichts aß. Wie ging es der Hannah? Während die anderen feierten das Passafest und essen und sind fröhlich miteinander, sitzt die Hannah im Eck und weint und isst nicht. Wir wissen, was es zur damaligen Zeit bedeutet hat, kein Kind zu bekommen. Das war die größte Schande oder Unehre, die einer Frau passieren konnte. Und sie sitzt dort und weint. Alle anderen essen und sind fröhlich. Hannah, sagt Ellen White, den Patriarchen und Propheten, ab Seite 555 ungefähr geht die Geschichte los, Hannah war eine sehr gläubige Gebetsfrau. Sie hat dem Herrn von ganzem Herzen vertraut. Aber auch sie war nur ein Mensch. So wie Jesus auch in Gethsemane betet, unter Tränen. Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und er fleht Gott an, unter Tränen. Und auch Hannah fleht und fleht und fleht und weint und bittet Gott. Aber jetzt kommt das Entscheidende, ihr Lieben. Wann hat Hannah aufgehört zu beten für dieses Kind? Nie. Sie hat nie aufgehört. Und eines Tages befindet sie sich oben, wieder am Passafest, in Silo, und der Priester Eli sitzt auf seinem Stühlchen vor dem Eingang zur Stiftshütte. Und er sieht die Hannah ein paar Schritte weiter, wie sie dort so gebeugt, kniende Haltung, vielleicht lag sie auch, vielleicht kann es nicht genau sagen, ich war nicht dabei, aber sie ist geknickt im wahrsten Sinne des Wortes und er beobachtet sie und sieht, wie ihre Lippen sich bewegen. Und was er dort wahrnimmt ist, naja, die ist betrunken. Und er sagt es ihr direkt, sagt, was ist denn los, wieso, was bist du da betrunken, was machst du da? Und Hannah antwortet. Sagt mein Herr, ich bin nicht betrunken, ich bin betrübt, meine Seele ist kaputt. Ich bete für etwas, es ist gar nicht für mich, ich möchte es dem Herrn schenken, ein Kind. Ich bete für einen Menschen, den ich dem Herrn bringen möchte. Meine Seele ist betrübt und Elkana erkennt etwas. in dem Moment, Eli erkennt etwas in dem Moment. Und er antwortet ihr und sagt, wir finden das in 1. Samuel 1, geh hin in Frieden. Der Gott Israels gewähre dir deine Bitte, die du an ihn gerichtet hast. Was passiert jetzt mit Hannah? Wenn ihr weiterlest, werdet ihr merken, sie steht auf, sie ist froh, sie macht mit, es ist vorbei. Woher wusste jetzt Hannah, dass Gott sie erhört hat? Da steht so ein Priester, der, wenn er denn eigentlich ein bisschen sich auskennen würde und so ein bisschen die prophetische Gabe hätte, er sagt ja hier etwas Großes, ja, er sagt ja etwas Großes, steh auf, Gott hat deine Bitte erhört. Ja, wenn denn der so genau Bescheid weiß, dass Gott jetzt ihre Bitte wirklich erhört hat und prophetische Gabe hat und sonst was, warum hat er vorher nicht gesehen, dass ich ernsthaft gebetet habe und sagt, ich bin besoffen? Woher wusste jetzt Hannah genau, dass Gott ihr geantwortet hat? Und ihr Lieben, das ist das Geheimnis des Gebets. Gebet bedeutet, du bist mit Gott verbunden. Gebet bedeutet nicht, dass ich vor dem Tisch, vor dem Essen, eine Minute Gott Danke sagen für die leckeren Speisen und vielleicht noch, bevor ich abends ins Bett gehe, noch 2 Minuten Danke für den Tag. Gebet ist die ständige Verbindung mit Gott von morgens bis abends. Bete zu Hause, bete im Auto, bete in der Arbeit. Wenn du Zeit hast, bete. Das heißt nicht, ich muss jetzt auf die Knie gehen und Gott anbeten, mitten in der Stadt, sondern sprich mit Gott. Sei in Verbindung mit ihm. Bete mit ihm. Innerlich, dein Herz. Bleibe fest an Gott. Und du wirst Gott kennenlernen. Und mit der Zeit wirst du seine Stimme unterscheiden können. Und wenn Gott dir etwas sagt oder antwortet, wirst du wissen, das hat Gott gesagt. Das muss ich tun. Wenn du eine tiefe Verbindung zu... Und Hannah, von Hannah sagt Ellen White, sie war eine Frau des Glaubens und Gebets und sie hatte eine enorm tiefe Verbindung zu Gott. Und als sie das hörte, geh hin, der Gott des Friedens segne dich, er hat deine Bitte erhört, wusste sie, Gott hat zu ihr gesprochen. Deswegen konnte sie froh aufstehen. Sie wusste es genau. Ihr Lieben, Menschen, die beten und eng mit Gott verbunden sind, kennen seine Stimme. Es gibt so eine, ich möchte es mal in Anführungsstrichen, eine Formel nennen. Gebet und Glaube sind im Resultat Freude und Friede. Wie stehst du vom Gebet auf? Du gehst mit so einem Sack an Lasten hin. Es ist schwer niederzuknien, denn der Sack drückt dich richtig runter. Stehst du mit diesem Sack wieder auf? Oder fehlen plötzlich 100 Kilo auf dem Rücken und beim Aufstehen merkst du, du springst vor Freude bis an die Decke, weil alles weg ist. Weil du im Vertrauen etwas Gott gegeben hast und nicht wieder weiter mit dir schleppst. Das ist Gebet. Ich gebe Gott es von Herzen ab, egal was es ist. Und ich weiß, Gott wird antworten. Mein Gott schweigt nicht. Und wann beginnt er zu arbeiten? Vom ersten Tag an. Wenn du aufstehst jeden Morgen aus deinem Bett und mit dieser Gewissheit in den Tag hineingehst, dass Gott bereits arbeitet. Er weiß, wann und was er zu tun hat, aber er arbeitet. Ihr Lieben, das ist eine unheimliche Kraft. Er arbeitet daran und ich vertraue ihm. Und ich weiß, dass denen, die Gott lieben, sagt Paulus, alle Dinge zum Besten dienen. Wir beten für Dinge, dass Gott etwas tut in unserem Leben. Und dann plötzlich taucht ein Problem auf. Und wir bleiben stehen und beten, Herr, hilf, mach das Problem weg. Aber oft ist es so, dass wir Gott vorgeben, das hatten wir auch heute Morgen kurz in der Lektion, dass wir Gott vorgeben, wie er wann und was zu tun hat. Aber was ist, wenn Gott einen ganz anderen Weg gewählt hat? Was ist, wenn Gott dir das Problem in den Weg gestellt hat, um das Ziel zu erreichen, worum du gebeten hast? Dann würde er ja eigentlich jetzt sich vor dich stellen müssen und sagen, Moment, du hast mich gebeten für das und ich arbeite jetzt daran und habe dir eine Sache in den Weg gestellt. Das gehört dazu, das gehört zu dieser Prüfung dazu. Und du sagst, ich soll das wieder wegnehmen. Na gut, dann nehme ich es weg, dann kann ich aber deine Bitte nicht erhören. Und oft geht es uns so. Wir bitten um etwas im Vertrauen, dann kommen Dinge in unserem Leben, wo wir nicht verstehen und sagen, Herr, wieso, hilf mir, mach das weg und lass es. Du hast Gott gebeten, Vertrauen. Vertrauen, er wird dich führen. Hannah. Hannah war eine mächtige Frau des Gebets. Und Gott hat ihre Bitte erhört. Und ihre Bitte war die: Ich möchte ein Kind, ein Menschen für dich. Als der Knabe entwöhnt war, sagt die Bibel, ungefähr 3 Jahre alt, tut sie was? Stell dir Folgendes vor: Haben wir hier 3-jährige Kinder? Ich habe vorher jetzt hier oben keins gesehen, aber mit Sicherheit sind 3-jährige Kinder da. Dein geliebtes Kind, das einzige, 3 Jahre alt. Und jetzt ziehst du es an und bringst es nach Silo in den Tempel. Fertig. Was für ein Schmerz muss sie getragen haben. Sie hatte keine weiteren Kinder mehr. Aber sie hat Gott um ein Kind für ihn gebeten und sie hat es ihm geweiht und sie hat es ihm gegeben. Und jetzt achte darauf, was passiert, wenn du für andere betest, wenn du für das Werk Gottes im Einsatz bist. Was passiert dann? Sie war nicht selbstsüchtig. Sie hat für Gott gebetet. Was passiert? Was passierte danach, als Samuel weg war, der Kleine? Hannah bekommt noch einmal 3 Söhne und 2 Töchter. 5 Kinder. Als Dankeschön von Gott. Das ist der Segen, der daraus resultiert, wenn du für andere bittest. Wenn wir uns nicht ständig um unsere eigenen Probleme kümmern und sorgen und alles kreist sich um uns, sondern wir um andere Seelen bitten und auf die Knie gehen und für sie flehen, dann wird Gott dich in dem Maß segnen, wie du es brauchst. Und du wirst Gott danken können. Aber das Problem ist, dass wir auf diesem Weg noch nicht angekommen sind. Sehr viel in unseren Gebeten dreht sich um uns, anstatt für andere. Jesus lebte und betete für andere. Bilder vom Reich Gottes, Seite 107. Er lebte und betete für andere. Das war die Essenz seines Daseins. Er kam, um andere zu retten. Er hätte so vieles für sich beten können und hätte sich ein tolles Haus hinstellen können. Alles Mögliche, dass auch er ein bisschen ordentliches Leben hat. So, nein, das interessiert ihn nicht. Was ihn interessiert hat, ist die Rettung von Seelen. Und für die geht er jeden Morgen, 2 Uhr, 3 Uhr früh, morgens, wenn es noch dunkel ist, sagt die Bibel, auf die Knie und betet, bis es hell wird. Und dann macht er sich auf und geht, um den Menschen zu dienen. In Patriarchen und Propheten, Seite 554, schreibt Ellen White zu dem Thema Hannah, Elkanah, Samuel. Mit der Trennung, also die Trennung, die sich dann zwischen Hannah und Samuel vollzog, weil sie ihn abgegeben hatte im Tempel, in der Stiftshütte. Mit der Trennung hörte die liebevolle Fürsorge der Mutter für ihr Kind keineswegs auf. Jeden Tag war er eines ihrer Gebetsanliegen. Jedes Jahr nähte sie ihm eigenhändig ein neues Obergewand für seinen Dienst. Und wenn sie mit ihrem Mann nach Silo hinaufging, um Gott anzubeten, gab sie es Samuel zum Zeichen der Liebe. Und jetzt schreibt sie: Jede Faser dieses kleinen Gewandes war mit einem Gebet verwoben, dass das Kind rein, edel und treu sein möge. Achtet genau jetzt, was sie hier schreibt. Sie erbat für ihren Sohn keine weltliche Größe, flehte aber ernstlich darum, er möge jene Größe erreichen, auf die der Himmel Wert legt, damit er Gott ehren und seinen Mitmenschen zum Segen werden möge. Wir haben auch Kinder und wir beten auch für unsere Kinder. Aber habt ihr euch mal selbst analysiert, wie wir für unsere Kinder beten? Ich weiß es, wie ich es tue. Herr, segne meinen Sohn, meine Tochter, mach, dass er seine Schule schafft, einen guten Abschluss, einen guten Job, ein Studium, was auch immer. Und vielleicht später mal, dass es genug verdient, sich ein Haus kaufen kann und nicht mit Schulden oder weltliche, irdische Dinge. Und von Hannah wird gesagt, sie betet hier nicht um weltliche, irdische Dinge. Sie betet darum, dass er so aufwachsen kann, dass er Gott ehrt in allem, was er tut. Haben wir unseren Fokus bei unseren Kindern mal darauf gelegt? Was wurde aus Samuel? Die Bibel sagt, er war bekannt in Israel von Dan bis Beersheba. Ganz Israel kannte Samuel. Und er war ein immenser Segen für das Volk. Könige und Priester und andere gingen hin und fragten ihn um Rat. Und er war ein Segen für Israel wie noch nie da gewesen. Warum? Weil eine Mutter nie aufgehört hat zu beten für ihren Sohn. nie aufgehört hat zu beten. Und Samuel ist ein Segen bis heute, auch für dich und für mich, durch das, was er geschrieben hat. Jim Cimbala ist der Pastor der Brooklyn Tabernacle Church. Das ist eine konfessionslose Kirche in Brooklyn bei New York. Und er und seine Frau, sie haben eine Tochter namens Chrissy. Und diese Tochter war in so einem Jugendalter, 16, 17, und hat sich entschlossen, sie will mit Gott nichts mehr zu tun haben. Sie verlässt die Gemeinde und sie geht. Immer wenn sie miteinander telefoniert haben, die Eltern mit dem Kind, wollte Chrissy nichts von Gott hören am Telefon. Und wenn das mal irgendwie zum Gespräch kam, das Thema Glaube, Religion, Gott, hat sie sofort aufgelegt. Und sie haben öfters miteinander telefoniert, es wurde aber immer weniger, weil das dann doch manchmal zum Gespräch kam, weil die Eltern sehr viel beteten und die Mutter weinte viel. Und eines Tages legt sie den Hörer nieder, zieht um, wechselt ihre Telefonnummer, wechselt ihren ganzen Facebook-Account, alle sozialen Medien, sodass die Eltern sie nicht mehr erreichen können und auch nicht mehr wissen, wo sie ist. Wenn du nicht mehr weißt, wo dein Kind ist, wie es ihm geht, ob es überhaupt noch lebt, ob es vielleicht mit einem gebrochenen Fuß im Krankenhaus liegt, du weißt nichts, das ist schmerzhaft. Und sie haben keinen Kontakt mehr zu ihnen, schon über 2 Jahre. Und die Gemeinde, die Brooklyn Tabernacle Church, trifft sich dienstagabends immer zum Gebet, zum Gebetskreis. Sie beten. Und eines Abends, dieser Gebetskreis ging immer von 7 bis 8 Uhr, und eines Abends sagt eine Schwester zum Pastor vor den versammelten, anwesenden Betern: Pastor, Gott hat mich inspiriert, er hat mir was gezeigt, dass wir anders beten müssen. Ja, wie meinst du das jetzt? Folgendes. Gott hat mir deutlich gezeigt, wir sollen nicht für 40, 50, 60 Leute auf der Liste beten. Das läuft dann so: Lieber Gott, segne X, Y, Z, A, B, C, D, und wir beten immer, wir rattern die Listen runter und dann sind wir fertig in einer Stunde und gehen heim. Nicht das ist Gebet. Gott hat mir gezeigt, wir sollen uns 2 Personen aussuchen, für die wir beten, und für die sollen wir beten, bis Gott erhört hat. Also nicht von 7 bis 8. Wenn es bis 9 geht, dann geht es bis 9. Wenn es bis 10 geht, geht es bis 10. Und wenn es die ganze Nacht durchgeht bis zum Morgen, geht es bis zum Morgen. Und wenn wir nicht mehr können, weil wir eingeschlafen sind beim Beten, gehen wir nach Hause. Und wir treffen uns nächsten Dienstag wieder und beten wieder für diese 2 Personen, bis Gott gehört hat. Und der Pastor, ein bisschen skeptisch, aber er sagt: Schwester, wenn es dir Gott wirklich aufs Herz gelegt hat, dann machen wir es. Sie suchen sich 2 Namen aus. Ein Mädchen aus der Gemeinde, auch eine Jugendliche, und der 2. Name ist Chrissy, die Tochter vom Pastor. Sie fangen an zu beten. Der Pastor macht folgenden Vorschlag. Er sagt: Alle Anwesenden, die beten, um 8 Uhr ist eigentlich Ende der Gebetszeit. Wer dann gehen möchte, darf leise aufstehen, den Raum verlassen, leise, dass die anderen weiterbeten können. Und wer denkt, er bleibt noch eine Stunde bis um 9, kann bleiben, geht dann um 9, und wie ihr wollt. Aber leise verlassen. Ich bleibe bis zum Ende. Und sie beten. Manche verlassen den Raum um 9, manche um 10, manche um 11. Und es bleiben welche da und sie beten bis um 2:30 morgens. Und sie hören auf. Sie hören plötzlich auf zu beten. Weil sie wissen, Gott hat geantwortet, aber sie wissen nicht wie. Sie können sich noch nicht vorstellen, was passiert ist. Sie hören auf zu beten und gehen heim. Zu Hause kommt der Pastor an, 3 Uhr, 3:30, wann zu Hause ist, morgens. Seine Frau reißt die Tür auf und sagt: Bist du verrückt? Wo bist denn du gewesen? Ich rufe dich 10-mal an und kein Mensch weiß, du gehst nicht an dein Handy. Und Mensch, ich habe mir Sorgen gemacht. Und der Jim sagt: Schatz, es ist alles gut, mach dir keine Sorgen. Entschuldige, ich habe dich nicht informiert. Wir waren beim Beten. Ja, ich weiß, ihr wart beim Beten, aber du kommst doch sonst immer um 8:30, um 9. Ja, diesmal haben wir länger gebetet. Warum? Was ist irgendwas passiert? Nein, es ist nichts passiert. Ich möchte nur sagen, der Chrissy geht's gut. Hast du sie gesehen? Nein. Hast du mit ihr gesprochen? Nein. Weißt du irgendwas von ihr? Nein. Wieso kannst du dann sagen, der Christi geht's gut? Glaub mir, es geht ihr gut. Wir haben gebetet für sie stundenlang, Gott hat geantwortet. Ich kann dir nicht sagen, wo sie ist, was sie macht, aber ich kann dir sagen, es geht ihr gut. Denn Gott hat uns um die Zeit das Gebet beenden lassen und wir sind alle mit einem tiefen Frieden nach Hause gegangen. Es geht ihr gut. Und sie kann das nicht fassen. Und er sagt, wenn du dabei gewesen wärst, würdest du es verstehen. Glaub mir, es geht ihr gut. Sie legen sich ins Bett um 6:30. Wenige Stunden später, an diesem Morgen, steht die Tochter, die Christi, vor der Haustür. Sie klingelt, die Mutter macht auf. Was machst du hier, Tochter? Das ist ein, sie kann es nicht fassen, ihre Freude. Und sie beginnt zu weinen und nimmt sie in den Arm. Und die Tochter sagt, ist Vater da? Ja. Und sie ruft ihn runter und er kommt runter. Christi, dir geht's gut, ich wusste es. Schön, dass du nach Hause gekommen bist. Und sie sagt, Vater, ich habe gesündigt. Ich habe an dir gesündigt, an der Mutter, ich habe an Gott gesündigt. Und ich bitte dich um Vergebung, sagt sie. Aber ich habe eine Frage. Wer hat heute Nacht für mich gebetet, sagt sie. Und er sagt, naja, wir haben gebetet für dich, waren mehrere. Und er fragt, wie kommst du darauf, woher weißt du das? Vater, heute Nacht bin ich aufgewacht um 2:30, schweißgebadet. Ich hatte einen Traum. Ich ging auf einem Berg, auf einem hohen Berg, und genoss den Ausblick, die Panorama. Und ich rutschte ab. Und es ging links von mir, ging es steil hinunter, hunderte von Metern. Es war hoffnungslos. Und ich befand mich im freien Fall. Und ich schrie zu Gott. Ich wusste, ich werde sterben. Und ich schrie zu Gott, wenn es noch Hoffnung gibt, rette mich, Herr, hilf mir. Und in dem Moment, als ich schreie, kommt eine Hand, eine große Hand, die Hand Gottes, fängt mich auf und führt mich wieder hoch, setzt mich wieder hin. Und ich bin schweißgebadet aufgewacht und schaute auf die Uhr, es war 2:30. Ihr Lieben, es gibt kein Patentrezept. Damit möchte ich nicht sagen, wenn wir für andere beten, wir sollen aufhören, eine Liste abzuklappern mit 20 Leuten und sollen nur für zwei beten und wir sollen bis nachts um 2:30 beten. Das will ich damit nicht sagen. Das Konzept, das dahinter steckt. Das Konzept, sich für einen Menschen aufzuopfern, für einen Menschen zu bitten und nicht aufzuhören, für diesen Menschen zu bitten. Ein Opfer zu bringen, nicht Geld. Wir haben Geld. Ich habe 100 Euro, ich gebe 50. Super, ist viel Geld, 50. Aber ich habe trotzdem noch Geld. War jetzt nicht, das ist nichts Besonderes. Nicht so opfern. Opfern dich. Opfere dich für einen Menschen. Vielleicht denkst du, Herr, wie kann man für einen Menschen 5 Stunden beten? Was soll ich da alles beten? Wisst ihr, warum wir oft mit diesem Problem kämpfen? Weil wir nicht spezifisch beten. Wir beten allgemein. Haben wir uns erwischt dabei, dass wir oft allgemein beten? Herr, vergib mir meine Sünden, segne unsere Gemeinde, segne meine Freunde. Wir beten allgemein. Bleib mal stehen bei dem Thema Sünden und sag, Herr, vergib mir, dass ich heute meinen Chef einen Hornochsen genannt habe. Und dann wird dir bewusst, du hast etwas getan, was nicht recht war. Und du weißt, wo deine Schwäche ist. Du weißt, wo Gott dir helfen muss. Bete bei Freunden für den Max Müller und nicht für deine Freunde. Segne, bete für diesen Menschen und bleib stehen und geh mit diesem Problem, was dieser Mensch hat, zu Gott. Und werde spezifisch im Gebet und plötzlich merkst du, du kannst viel länger beten. Und dann vergeht eine Stunde, zwei und du denkst dir, wo ist die Zeit hin? Ihr Lieben, was unterm Strich übrig bleibt, ist das. Hör nie auf zu beten. Und wenn du nicht mehr kannst, wenn du im Gebet einschläfst vor Müdigkeit, dann schläfst du im Gebet ein. Mach doch nichts. Und am nächsten Tag hast du wieder Zeit. Nimm dir Zeit, für andere zu kämpfen auf den Knien. Das Anliegen Gottes soll zu deinem Anliegen werden, die Rettung von Seelen. Und ich kann dir eines sagen. Was für ein Moment, wird es sein in der Ewigkeit im Himmel, wenn hinter dir eine Schar von Menschen steht, 10 oder 20 oder 100 oder 1000, ich weiß es nicht, eine Schar von Menschen, und sie kommen zu dir und klopfen dir auf die Schulter und sagen, mein Bruder, ich stehe nur hier, weil du gebetet hast. Weil du nie aufgehört hast, für mich zu beten. Dafür will ich dir danken. Was für eine Freude wird das sein im Himmel. Und Gott möge uns helfen und uns segnen, dass wir die Bedeutung der Fürbitte verstehen, dass wir beginnen, uns Zeit zu nehmen für unseren Nächsten im Gebet. Und der Herr wird Veränderungen schaffen, die wir noch nie gesehen haben. Er hat es verheißen. Und sein Wort richtet aus, was es gesagt hat. Alle Zeit. Amen.